Preis sei Gott für seine Gnade und Treue und abermals für das Vorrecht, dass wir wieder vor seinem Angesicht versammelt sein dürfen. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir nicht vor Menschen stehen oder sitzen. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir in der Gegenwart Gottes sind, dass er alles sieht, alles hört und dass sein Wort durchdringt, wie es in Hebräer 4, Vers 12 geschrieben steht, bis es scheidet Seele, Mark und Bein und Geist, alles wird durchdrungen. Und wir glauben daran, dass Gottes Wort auch in diesen Tagen alles durchdringt. Wir glauben, wie geschrieben steht, dass durch dasselbe alles geworden ist, von dem was geworden ist. Johannes Kapitel 1, und ohne dasselbe ist nichts geworden. Ohne Wort Gottes wird gar nichts. Gott sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Auch heute kann nichts werden, es sei denn, Gott sendet sein Wort, macht uns gesund, erleuchtet uns durch seinen Geist und lässt uns die Dinge wissen, um die es geht. Dankbar sind wir dem Herrn in der Tat für all seine Gnadenerweisungen, für die tiefe Hineinführung in sein Wort, ja in seine ewigen Heilsgedanken, die wahrlich kein Mensch hätte ergründen können oder erforschen, sonst wäre es ja längst geschehen. Menschen haben's versucht. Und wie ich heute Vormittag schon sagte, die Zeit war noch nicht reif. Es gibt das schöne Wort in der Heiligen Schrift, als die Zeit erfüllt ward. Als die Zeit erfüllt ward. Wir denken auch an das Alte Testament, als Mose 40 Jahre alt war, hatte er einen mächtigen Drang, Israel herauszuführen. Und er ging hin, er schlug einen Ägypter. Und es steht tatsächlich in der Bibel, dass er annahm, dass dadurch die Israeliten erkennen würden, dass Gott durch ihn die Befreiung schenken würde. Er verscharrte den Ägypter im Sand und am nächsten Tag sah er zwei seiner Landsleute miteinander streiten. Und dann sagt der eine zu ihm, willst du mich etwa so erschlagen, wie du gestern den Ägypter erschlagen hast? Und Mose ergriff die Flucht, verabschiedete sich und musste noch 40 Jahre warten. Und nach den 40 Jahren war die Stunde Gottes. Nicht nur der Drang, nicht nur das Wissen, Gott hat mich dazu bestimmt, sondern wenn Gott schon zu einer Sache bestimmt, dann haben wir abzuwarten, bis seine Stunde gekommen ist. Nach dem Wort der Schrift, eure Zeit ist alle Wege, meine Stunde aber ist noch nicht gekommen. Als dann wieder volle 40 Jahre um waren und auch die physische Kraft des Mose nachgelassen hatte und er nicht mehr ausholen konnte, wie vor 40 Jahren, da schlug die Stunde Gottes. Und dann brauchte er seinen Arm und seine Faust nicht mehr. Dann ging die Rechte des Herrn vor ihm her und vor Israel. Dann war es nicht mehr seine Sache, dann war es die Sache Gottes. Und so müssen auch wir das in dieser Zeit sehen. Wie würde ich mich freuen, und wir alle, wenn schon die gewaltigsten Dinge geschehen und große Freude im Hause Gottes und in unseren Herzen aufkommen würde. Wir glauben, dass Gott auf dem Throne ist. Und wir glauben, dass alles nach seinem heiligen Plan und Willen verläuft. Und es gibt das schöne Wort im Petrusbrief von dem Kommen des Herrn. Und da heißt es, dass manche diese Verheißung wie einen Verzug ansehen, als müssten sie darauf warten. Und der Herr gibt die Antwort, er verzieht nicht mit seinem Kommen. Er will nur nicht, dass noch die oder die verloren gehen, die gerettet werden sollen. Er wartet, bis die Letzten hinzukommen, gerufen werden und in das Reich Gottes kommen. Und dann geschieht das, was zu geschehen hat. Ich weiß nicht, wie ich's in Worten zum Ausdruck bringen soll, aber ich bin überwältigt. Überwältigt von der Genauigkeit des Wortes, überwältigt, wie Gott durch die Propheten und durch die Apostel, ja selber, als er auf Erden wandelte, all die Dinge so deutlich ausgesprochen hat. Und dankbar sind wir Gott dafür, dass wir sie so deutlich verstehen können, durch Offenbarung des Geistes. Keiner von uns hat sich etwas nehmen können, es werde uns denn von Gott geschenkt. Ich möchte zu dieser kurzen Wortbetrachtung einige Schriftstellen lesen, beginnend mit Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5, hier den 9. Vers, oder vielleicht Vers 9 und Vers 10. Offenbarung 5, Vers 9 und Vers 10. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu lösen, zu öffnen, denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften erkauft und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. Nicht in jedem Wort ist von Entrückung die Rede, wenn von der bluterkauften Schar gesprochen wird. Einmal von der Hinwegnahme, dann sie werden mit Christus regieren, das Königtum mit ihm teilen, was immer auch. Wir werden überall sein, wo etwas geschieht. Wenn die Entrückung geschieht, werden wir dabei sein. Wenn das Hochzeitsmahl sein wird, sind wir beim Hochzeitsmahl. Wenn dann das tausendjährige Reich beginnt, sind wir wieder mit dem Herrn. Wir werden bei ihm sein alle Zeit. Ist er beim Hochzeitsmahl, sind auch wir beim Hochzeitsmahl. Tritt er die Königsherrschaft an, treten wir sie mit ihm an. Wir werden sein, wo er ist. Welch ein Jubel, welch eine tiefe Freude und Dankbarkeit sollte uns dabei erfüllen. Bei dem Herrn zu sein alle Zeit. Es lohnt sich, ihm treu zu dienen, zu folgen, gehorsam zu sein und von ganzem Herzen zu glauben. Das Lamm, das sich hat schlachten lassen, ist allein würdig, dieses versiegelte Buch zu nehmen, die Siegel zu lösen und zu offenbaren, was darin geschrieben steht. Wir sind auch dafür dem Herrn dankbar, dass die Bedeutung der Siegel direkt von Gott geschenkt wurde. Die ersten vier Siegel, sehr klar, sehr deutlich. Der Antichrist in seinen vier Etappen aufgezeigt, beginnt sehr religiös, sehr fromm, wird durch das weiße Ross repräsentiert, hat einen Bogen, aber keinen Pfeil, ist also ein Täuscher, hat nichts zu bieten, nur zu täuschen. Dann sehen wir im zweiten Siegel, wie es weitergeht, ein anderes Ross, feuerrotes. Dann im dritten ein schwarzes. Im vierten sind die ersten drei Farben gemischt. Und es ist ein fahles Pferd. Und das Gefolge, so steht hier geschrieben, ist das Totenreich. Der Tod und das Totenreich sind das Gefolge dieser antichristlichen Macht. Wir haben es heute Vormittag schon durchgenommen, brauchen nicht viel darüber zu sagen. Auf der einen Seite waren vier Lebewesen, die vor dem Throne sind. Auf der anderen Seite die vier Tiere, eben auf der Gegenseite. Und ich hoffe nur, dass wir alle es verstehen, und wenn nicht, nehmen wir es in der Tat noch einige Male durch. Aber in Offenbarung Kapitel 6, Vers 1 steht: Nun sah ich, wie das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete Und ich hörte eines der vier Lebewesen. Warum nur vier? Warum nicht mehr? Vier Lebewesen. Nur bei den ersten vier Siegeln waren Lebewesen. Nicht beim fünften, nicht beim sechsten, nicht beim siebenten. Weil nur die ersten vier Siegel parallel verlaufen mit der Abwicklung, dem Zeitabschnitt der neutestamentlichen Gemeinde. Fünftes Siegel, ganz klar und deutlich, das Volk Israel, die Juden, die getötet worden sind, die nach Rache rufen. Wahrhaft Gläubige rufen nicht nach Rache. Sie rufen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Hier im fünften Siegel, lasst mich streifen, Offenbarung 6 von Vers 9 steht, als dann das fünfte Siegel geöffnet wurde, sah ich unter dem Brandopferaltar die Seelen derer, die hingemordet waren, wegen des Wortes Gottes und wegen um des Zeugnisses willen, das sie besaßen. Merkt ihr, hier ist noch nicht Zeugnis Jesu Christi, nur um des Wortes willen und des Zeugnisses, das sie besaßen. Und dann, sie riefen mit lauter Stimme, wie lange, o heiliger und wahrhaftiger Herr, verziehst du noch mit dem Gericht und rächst unser Blut nicht an den Bewohnern der Erde. Das ist nicht der Ausspruch eines gläubigen Menschen. Denkt an Stephanus, denkt an unseren Herrn, an alle, die gestorben sind, ihr Leben gelassen haben, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Hier sind es Menschen, die nur hingemordet wurden, weil sie Juden waren. Sie trugen das Zeugnis Gottes und das Wort des Herrn. Und wenn man fragen würde, was die 6 Millionen Juden verbrochen haben, die im Dritten Reich ermordet wurden, dann hat keiner auch nur das Geringste verbrochen. Sie sind gemordet worden, weil sie Juden sind. Und wenn alle wüssten, dass ein Jesuitenpater das Buch Mein Kampf geschrieben hat, sähe es auch ganz anders aus. Die Menschen wissen es nicht, wer hinter der ganzen Sache stand. Und siehe da, unser Volk wird dadurch belastet. Ich möchte nicht national werden, aber ich habe Bruder Brennan am 3. Dezember 1962 einige Fragen gestellt. Und eine Frage war, ob auf dem deutschen Volk ein Fluch lastet, um des Willen, was am Volke Israel getan wurde. Und ich freue mich darüber, dass ich diese Frage gestellt habe, denn ihr wisst ja, ja, Dankeschön, Bruder Geilert. Und es ist ja immer so, dass die ganze Welt den Kopf schüttelt und einfach fragt, ich denke jetzt an Leningrad. Ich war in Leningrad im Restaurant, wir sitzen am großen Tisch und alle sprechen Englisch, Russen und wer sie alle waren. Und eine nette Dame sagt plötzlich, sind Sie wirklich Deutscher? Ich sagte, ja, weshalb? Ja, Sie sind doch ein netter Mensch, Verzeihung. Die Deutschen haben doch so grausames Unheil angerichtet. Echt? Herr Bruder Russ, Verzeihung. Und, naja, gut. Wer steckte dahinter? Ich hab's geschrieben. Ich hab's geschrieben. Kein Bismarck, kein Hindenburg, kein Wilhelm II, niemand hätte getan, was getan wurde im Dritten Reich. Und die römische Kirche wird es eines Tages vor dem Thron Gottes zu verantworten haben, denn so steht es geschrieben, all das Blut der Heiligen und derer, die hingeschlachtet wurden auf Erden, ward gefunden in der großen Stadt, die da herrscht über die Könige der Erde. Und Gottes Wort ist immer Gottes Wort und dabei bleibt es. Das wollte ich aber gar nicht sagen. Was wollte ich sagen? Es waren Juden hier im fünften Siegel, die hingemordet worden sind, nur weil sie Juden waren. Und weil man sagt, dass Jesus auch Jude war. Und das ist die größte Lüge, die es auf Erden gibt. Jesus war nicht Jude und er war nicht Heide. Er war Gott geoffenbart in Menschengestalt. In ihm floss kein jüdisches und kein heidnisches Blut, in ihm floss göttliches und heiliges Blut, das zu unserer Erlösung und Versöhnung vergossen wurde. Amen. Gelobt sei der Name des Herrn dafür. Sind manche Dinge, die richtig gestellt werden müssten. Es heißt hier weiter, In Offenbarung 6, ach, das wollte ich ja noch sagen. Und dann sagte Bruder Brennen wörtlich, nicht auf dem deutschen Volk. Gott wird, also Fluch betreffend, ein Fluch liegt nicht auf dem deutschen Volk. Gott wird die zur Rechenschaft ziehen, die Verantwortung dafür getragen haben. Und ich war erleichtert über diese Antwort, denn welch ein schweres Erbe müssten wir mit uns tragen, wenn wir die Sache zu verantworten hätten. Es werden andere sein, natürlich auch unsere Leute mit, ist ganz klar. Wir lesen weiter aus Offenbarung 6 von Vers 11. Da wurde einem jeden von ihnen ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, sie möchten sich noch eine kurze Zeit gedulden, bis auch ihre Mitknechte, ja. Habt ihr das Wort gehört? Amen. Nicht Söhne und Töchter, wie es im Neuen Bunde ist. Ihr, die ihr nicht mein Volk seid, werdet Söhne des lebendigen Gottes heißen. Ja. Knechte und Mägde sind das Volk Israel. Söhne und Töchter ist die neutestamentliche Gemeinde. Man muss auch diese Begriffe ganz genau unterscheiden in der Heiligen Schrift. Meinetwegen die 144.000. Von denen steht geschrieben, und sie sind alles Juden? Lasst mich gleich lesen aus Offenbarung 7, Offenbarung 7, Vers 3. Offenbarung 7, Vers 3. Richtet kein Unheil auf der Erde und auf dem Meere und an den Bäumen an, bis wir die Knechte unseres Gottes mit einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben. Knechte. Das Zeitalter der neutestamentlichen Gemeinde unter dem Begriff Söhne und Töchter dauert von Gründung der Gemeinde bis zur Entrückung. Danach, wenn das Wort des Herrn zu den Juden übergeht und die beiden Propheten in Jerusalem weissagen werden, ist die Zeit für das Volk Israel angebrochen und sie werden versiegelt werden, das heißt die 144.000. Kommen wir zur Offenbarung 6 zurück. Es heißt hier deutlich in Vers 11, da wurde einem jeden von ihnen ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, sie möchten sich noch eine kurze Zeit gedulden, bis auch ihre Mitknechte, ihre Brüder vollzählig wären, die ebenso wie sie den Tod erleiden müssten. Und wenn ich jetzt im Zusammenhang mit dem zweiten Teil des fünften Siegels daran denke, dass noch eine schlimme Zeit über das Volk Israel kommt, dann tut es irgendwie meine Seele sehr weh. Aber es wird noch kommen. Sie werden ja den Bund mit ihrem Erzfeind schließen und dann wird er ihn ja in der Mitte der letzten Jahrwoche brechen und dann werden sie seiner Gewalt eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit preisgegeben sein. Es wird in der Bibel genau beschrieben. Offenbarung 13, Vers 5 steht geschrieben von dem Antichristen und von der Zeit nach der Entrückung. Da heißt es, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen ausstieß, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es 42 Monate lang so zu treiben. Wie viel sind 42 Monate? 3,5 Jahre. Ganz gleich, welche Formulierung wir im prophetischen Wort finden, es geht um den gleichen Zeitabschnitt. Im Daniel haben wir dieselbe Zeiteinteilung. Lasst es mich eben lesen. Im Propheten Daniel müsste im 7. Kapitel stehen. Daniel, Kapitel 7, Vers 25. Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz zu ändern, und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein. Ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. Ja. Und wer genau wissen will, Wann diese Zeit ist, braucht nur noch einen Vers zu lesen. Er braucht keinen Menschen zu fragen, er braucht nur den nächsten Vers lesen. Im nächsten Vers, nach diesen 300 Jahren, steht dann geschrieben, dann aber wird der Gerichtshof Sitzung halten und man wird ihm die Herrschaft entreißen und sie endgültig vernichten und beseitigen. Alsdann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Mächte werden ihm dienen und untertan sein. Amen.
Amen.
Kann es deutlicher sein? Nach den letzten 300 Jahren der großen Drangsalzeit und der Ermordung der letzten Juden und so weiter, hält der Gerichtshof Sitzung. Und wenn das zu Ende ist, soll ich euch lesen, wo es dann sein wird? Können wir auch lesen. Wenn der Herr nämlich kommt und sich setzt auf den Thron seiner Herrlichkeit und die Völker vor ihm versammelt werden, das ist noch nicht Endgericht. Das ist Gericht vor dem tausendjährigen Reich. Matthäus Kapitel 25, Vers 31. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Alle Völker werden alsdann vor ihm versammelt werden und so weiter. Hier ist von Auferstehung der Toten überhaupt keine Rede. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Man muss auch darin die Heilige Schrift sehr genau lesen. Und wer dann Vers 34 liest, wird merken, dass nicht von Richter die Rede ist, sondern von König. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen. Er wird richten, aber ist zu der Zeit König. Er tritt nämlich die Königsherrschaft zu der Zeit an. Anders wird es sein, wenn der weiße Thron, nämlich nach den 1000 Jahren, wenn das Gericht am weißen Thron sein wird. Lasst uns aus Offenbarung 6 weiterlesen. Fünftes Siegel haben wir begriffen, der erste Teil erfüllt durch all die Juden, die schon ermordet worden sind. Der zweite Teil wird erfüllt, nachdem die beiden Zeugen ihren Dienst verrichtet haben und der Bund gebrochen wird und sie dem Antichristen preisgegeben werden für die letzten 3,5 Jahre. Ihr wisst, dass wenn der Dienst der beiden Propheten zu Ende sein wird, und auch das kann ich euch lesen, wie lange er dauern wird, Offenbarung Kapitel 11, hier steht es geschrieben, und zwar in Vers 3, Offenbarung 11, Vers 3, doch meinen zwei Zeugen will ich verleihen, dass sie in Säcke gekleidet 1260 Tage lang prophetisch reden. Genau dieselbe Zeiteinteilung. Und danach kommt dann, wie gesagt, der Bruch. Und wann kommt der Bruch? Wenn der Herr sich den 144.000 auf dem Berge Zion offenbart und sie ihn erkennen, nämlich den, den sie durchbohrt haben, werden sie auch gleichzeitig erkennen, wer es war, dem sie vorher vertraut haben, auf den sie reingefallen waren. Und der Bund wird gebrochen. Und die Drangsalzeit, die sie speziell der Prophet Jeremia gesehen hat, Kapitel 31, ihr könnt es nachlesen, eine Zeit der Not für Jakob wird hereinbrechen. Kommen wir zum sechsten Siegel. Die Zeit ist kurz heute Nachmittag. Das sechste Siegel zeigt uns schon den Tag des Herrn, das heißt den Anbruch der Zeit nach der Gnadenzeit und nach dem, was geschehen wird, wenn die Versiegelung stattgefunden hat. Offenbarung Kapitel 6 von Vers 12. Weiter sah ich, als das Lamm das sechste Siegel öffnete, da entstand ein gewaltiges Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Sackkleid und der Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn ein Sturmwind ihn schüttelt. Der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt, und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt. Und die Könige der Erde, die Würdenträger und obersten Heerführer, die Reichen und Mächtigen, Alle Sklaven und Freien verbargen sich in den Höhlen und zwischen den Felsen der Gebirge und riefen den Bergen und den Felsen zu: Fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht des auf dem Throne Sitzenden und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag, ihres Zorngerichts. Wer vermag dazu bestehen? Halten wir das Wort Zorngericht fest. Dann wird der Tag des Zorngerichts für alle diejenigen hereinbrechen, die Gnade abgelehnt haben. Die Heilige Schrift lehrt klar und deutlich, dass der Zorn nur in Christus weggenommen wurde. Wer nicht gläubig wird, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Nur wer gläubig geworden ist, von dem ist der Zorn Gottes genommen worden. Was das Zorngericht betrifft, hat Paulus einige Male geschrieben, am allerbesten im Thessalonicher Brief, erstes Kapitel, letzten Vers. Hier steht Folgendes geschrieben, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Wir sind nicht für das Zorngericht bestimmt. Amen. Deshalb die Gemeinde, die Brautgemeinde, wird nicht durch die große Trübsal gehen. Sie kann nicht durch die große Trübsal gehen. Sie wird vorher hinaufgenommen. Sie mag durch Verfolgung gehen, durch schwere Prüfungen und Zeiten. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes ist nicht für die Zorngerichte bestimmt, die Gott auf die ungläubige Menschheit ausgießen wird. Während der Zeit, und das zeige ich euch, werden wir in der Herrlichkeit sein. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, das bekannte Wort, von dem hier die Rede ist, Friede und Sicherheit, in Vers 3. Und dann geht es weiter in Vers 4. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir haben mit der Nacht und der Finsternis nichts zu schaffen. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wachsam und nüchtern sein. Denn die Schläfer schlafen des Nachts und die sich berauschen, sind bei Nacht trunken. Wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus erlangen. Anzahl biblische Lesen. Ich möchte es gerne noch aus dem Alten Testament zeigen, weil ja schon im Alten immer wieder gesagt wurde, was im Neuen Bestätigung gefunden hat. Im Propheten Jesaja. Der hat ja, was diese Dinge betrifft, wirklich am vollständigsten geschrieben von allen Propheten überhaupt. Hier haben wir zwei besondere Kapitel, die das behandeln. Kapitel 24, ja, auch 25 und 26, aber ich lese jetzt von Kapitel 24, Vers 21, und ihr werdet sehen, wie gut das mit dem sechsten Siegel übereinstimmt. An jenem Tage, habe ich gesagt, Jesaja 24, von Vers 21, an jenem Tage aber wird es geschehen, da wird der Herr zur Rechenschaft ziehen, das Heer der Höhe in der Höhe um die Könige der Erde auf der Erde. Und sie werden zusammen eingesperrt, wie man Gefangene zusammensammelt oder holt, in eine Grube und eingeschlossen in einen fest verschlossenen Kerker, und erst nach langer Zeit abgeurteilt werden. Wann wird das sein? Vor Beginn des tausendjährigen Reiches. Denn die Verurteilung kommt erst nach den tausend Jahren am jüngsten Gericht. Habt ihr das begriffen?
Amen.
Aber wie deutlich wird hier gesagt, dass sie zusammen eingesperrt werden und erst nach einer langen Zeit abgeurteilt werden. Und es heißt hier, da wird dann der bleiche Mond erröten und die glühende Sonne erbleichen. Denn der Herr, der Herrscher, tritt alsdann die Königsherrschaft an auf dem Berge Zion. Amen.
Amen.
Wer soll das noch deuten? Wenn das geschieht, tritt der Herr, unser Gott, die Königsherrschaft auf dem Berge Zion an. Es braucht niemand zu deuten. Nur mit Offenbarung und ein bisschen Nachdenken zu lesen und schon fällt uns alles in den Schoß durch die Gnade Gottes. Wir können weiterlesen. Und zwar Kapitel 26, da haben wir das Wort vom Zorngericht. Jesaja 26, Vers 20. Wohlan, mein Volk, gehe in deine Kammern hinein und schließe deine Türen hinter dir zu. Verbirg dich einen kurzen Augenblick, bis das Zorngericht vorübergegangen ist. Amen. Mein Volk, schließ deine Türen hinter dir zu, verbirg dich für diesen kurzen Augenblick. Das sind einige Jahre bei Gott. Sind sehr schnell vergangen, ist ein guter Augenblick und dann sind sie vorbei. Wie lange? Bis das Zorngericht vorübergegangen ist. Und dann wird der Herr nach dem Hochzeitsmahl mit den Seinen wiederkommen, wie es geschrieben steht. Ich glaube, dass wir auch darüber schon gesprochen haben. Was für uns sehr wichtig ist, wäre, was so geschehen wird auch an Sonne und Mond zu der Zeit, wenn Gott den Schaden seines Volkes Israels gut macht. Lesen wir in Jesaja 30, Jesaja 30 von Vers 26. Jesaja 30 von Vers 26, hier steht, und das Licht des Mondes wird so hell sein wie das Sonnenlicht, und das Licht der Sonne wird siebenmal so hell scheinen wie das Licht der sieben Wochentage zu der Zeit, wo der Herr den Schaden seines Volkes verbindet und die ihm geschlagene Wunde wieder heilt. Gott hat wirklich alles in seinen Worten voraussagen lassen, das heißt, er selber hat ja durch die Propheten geredet und gesagt, was alles kommen wird. Ob es Sonne oder Mond betrifft und Sterne, was immer es betreffen mag, auch die Umgestaltung der Erde, die Einebnung, dass alles wieder schön ist, das hat direkt Johannes schon damals in Lukas Kapitel 3 ausgesprochen, entsprechend dem prophetischen Wort des Alten Testaments, Lukas Kapitel 3 von Vers 5. Alle Vertiefungen sollen ausgefüllt und alle Berge und Hügel geebnet werden. Was krumm ist, soll gerade und was uneben ist, soll zu glattem Wege werden. Und die gesamte Menschheit soll das Heil Gottes schauen. Es kommt noch einiges oder wird noch geschehen durch die Gnade Gottes. Vieles hat sich erfüllt beim ersten Kommen Christi. Das andere wird sich beim zweiten Kommen Christi erfüllen. Eins ist gewiss, wir leben in der allerletzten Zeit. Wir leben in dem letzten Abschnitt der Heilsgeschichte. Keiner von uns kann sagen, wie lange es noch dauern wird. Eins aber können wir sagen, das Kommen des Herrn ist nahe. Er hat ja selber die Zeichen der Zeit angegeben und gesagt, vom Feigenbaum lernet ein Gleichnis. Wenn er saftig wird, wenn die Knospen hervorkommen, dann wisst ihr, dass die Zeit nahe ist. Wir lernen es. Wir ziehen die Lektion daraus und wissen, dass das Kommen des Herrn sehr nahe gerückt ist. Niemand denke oder sage, das ist schon immer so gepredigt worden und bis jetzt noch nicht geschehen. Das stimmt. Es ist gepredigt worden und noch nicht geschehen. Und weshalb nicht? Weil die Zeit dafür noch nicht gekommen war. Jetzt aber ist die Zeit dafür gekommen und wir sehen, dass der Herr wirklich alles, aber auch alles zur Erfüllung bringt und dass wir jetzt nicht nur damit rechnen können, sondern wissen, die Dinge laufen auf die Wiederkunft Jesu Christi zu, alles und in jedem Bereich, und auch das habe ich sehr deutlich hier zu sagen gehabt. Wenn von dieser großen religiösen Macht die Rede ist, die auf dem Tier reiten wird, dann nicht auf einem Tier in den USA, auf einem hier, auf einem dort, sondern auf einer zusammengefügten Macht. Teilmächte genügen dieser Weltmacht nicht. Sie braucht eine Weltmacht, um es selber sein zu können. Ich will auf die Dinge gar nicht näher mehr eingehen. Wir haben viel gehört an diesem Wochenende. Und ich meine, das prophetische Wort ist in sich so klar, durch Offenbarung so klar geworden, dass man darüber gar nicht viel sagen braucht. Aber nur um euch da auch vielleicht behilflich zu sein, speziell denen, die sich nicht so sehr mit der Offenbarung befasst haben. Im 13. Kapitel der Offenbarung ist ja von zwei Tieren die Rede. Von einem Tier, das aus dem Meer hervorsteigt, und von dem anderen, das aus der Erde hervorkommt. Ihr braucht ja nur das Kapitel zu lesen. Aber diese große religiöse Macht reitet nicht auf dem zweiten Tier. Die reitet auf dem ersten Tier. Auf dem Tier, dem der Drache die Macht gegeben hat. Auf dem reitet diese große religiöse Macht. Nicht auf dem zweiten Tier, das von Vers 11 beschrieben wird und sich auf beide Dinge bezieht, religiösen und irdischen Bereich, sondern hier auf dem mächtigen Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Das zweite sah aus wie ein Lamm. Merkt ihr, worum es auch da geht? Wer weiter liest, kann es finden. Und später redete es auch wie der Drache. Sprach dann dieselbe Sprache, obwohl vorher schön protestantisch und schön alles sehr fein. Und alles wurde übernommen. Das Tier, das vorher sprach oder sah aus wie ein Lamm. Vielleicht lese ich es doch noch. Denn das erste Tier haben wir ausführlich behandelt und das zweite nicht. Ganz kurz, macht euch keine Sorgen. Offenbarung Kapitel 13 von Vers 11. Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen. Und es hatte 2 Hörner, glich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache. Da hat Bruder Brennan sehr deutlich gesagt, das Tier, das hier aus den Wassern hervorkommt, ist das altrömische Reich, wie wir es ja alle kennen. Und das zweite Tier aus der Erde, wo es damals keine Völker und Sprachen gab, zwar die USA. Und es heißt hier weiter, redete dann wie ein Drache. Habt ihr gewusst, dass in der Gesetzgebung, als die Vereinigten Staaten die Vereinigten Staaten wurden, wann war's? 4. Juli 1700 und, wer weiß es noch ganz genau, 74. Da steht drin, dass kein Katholik je Präsident der Vereinigten Staaten werden kann. Aber nun haben sich die Dinge alle schon gewandelt und man spricht auch dort dieselbe Sprache. Es ist nicht nur eine Macht als Tier, als solche, auch die religiöse Macht, der Weltrat der Kirchen, die protestantische Zusammenschließung, das Ebenbild des Tieres, auch das hätte keiner von uns gewusst, wenn es nicht durch Prophetenmund, durch Offenbarung kundgetan worden wäre. Werden alle gerätselt. Aber dieses Tier, das aussah wie ein Lamm, redete dann wie ein Drache. Und ihr hört zu, was geschrieben steht. Und es übt die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus. Die zweite Macht übt die Macht des ersten Tieres aus. Vor dessen Augen tut sie noch hervor damit. Und es geht noch weiter. Und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. Hier haben wir wirklich beides. Eine Zusammenfassung von irdisch-religiöser Macht und auch da irdisch-religiöser Macht. Und das Zweite sorgt dafür, dass das Erste wieder Huldigung und Anerkennung findet. Man braucht nicht viel zu wissen, um hier zu begreifen, was damit gemeint ist. Wie viele Bischöfe waren es vor kurzem? Ich glaube 100 oder 200, die in Großbritannien unterschrieben haben, dass die anglikanische Kirche ja eigentlich ein Teil der römischen Kirche ist. Alles geht zurück. Alles geht zurück. Der Schaden soll gut gemacht werden. Und die ganze Welt wundert sich, dass der eine Kopf, der zum Tode verwundet war, wieder geheilt wurde und das Tier war wieder da wie vorher und die ganze Welt verwunderte sich darüber. Hier geht es dann weiter in Vers 13 und vollführt es Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallend macht. Auch darüber braucht keine Sorge zu haben. Wir wissen ganz genau, welch ein Feuer schon gefallen ist und noch fallen wird. Denken wir an Hiroshima, Nagasaki und was alles so schon war. Und denken wir daran, dass 119 deutsche Wissenschaftler mitgenommen worden sind nach dem Zweiten Weltkrieg von Travemünde. Und denken wir, dass Werner von Braun und all diese Leute angespannt wurden, um das Ganze ins Rollen zu bringen. Ich selber hatte einen Freund namens Herr Senf, der dort mitgearbeitet hat. Das ist viele Jahre zurück. Mit ihm bin ich dort gewesen und er hat mir einiges gesagt. Vieles ist geschehen und die Welt begreift nicht, warum es geschehen musste. Alles Erfüllung der Schrift. Heute kann jeder jederzeit auf den Knopf drücken und dann fällt wahrlich viel Feuer vom Himmel und es wird kein Entrinnen mehr geben. Dann heißt es hier weiter von Vers 15, auch wurde ihm verliehen, dem Bild des Tieres Leben zu verleihen. Ich will darüber nicht sprechen. Ein evangelischer Pastor namens Markmann hat darüber gesprochen, ohne das Kind beim Namen zu nennen. Ich habe es im Buch zitiert. Es gab schon einige, die sich Gedanken darüber machten, was alles vor sich geht. Mit dem Unterschied, dass sie keine Gesamtübersicht hatten, aber doch geahnt haben, wo die Sache hinführt, woher sie kommt und wohin sie geht. Und wir glauben tatsächlich daran, dass der Herr noch Menschen herausrufen wird aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, aus allen Glaubensrichtungen. Gott ist ja nicht an eine Konfession gebunden. Wir glauben, dass Menschen aufrichtig sind in allen Denominationen, dass ihnen nur der Weg versperrt wurde nach dem Wort der Schrift. Ihr seid selber nicht hineingegangen und habt auch die nicht hineingehen lassen, die hineingehen wollten. Um der Kürze der Zeit nur noch ganz schnell die letzten Verse hier in Kapitel 13. Vielleicht doch von Vers 15. Auch wurde ihm verliehen, dem Bild des Tieres Leben zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und es erreichte auch, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Es geht nicht nur darum, dass man der römischen Kirche angeschlossen sein muss. Der Zeitpunkt kommt, wo alle, die nicht einer Kirche angehören, die zum Weltkirchenrat gehört, werden in Not geraten. Und sie werden sich gezwungen fühlen und sagen, die Spaltung hätte nicht sein dürfen, wer den ganzen Schaden wieder gut machen wollen. Und wer da nicht mitmacht, wird eben als Aussteiger gebrandmarkt und es wird nicht genügen. Es wird uns wahrscheinlich eine ganz kurze Zeit schlecht ergehen, aber danach umso besser, wie ich es heute schon gesagt habe. Ein gläubiger Mensch fühlt sich auch in der Trübsal vor Augen, dass dieselbe kommt und geht und dann vorbei ist. und die Herrlichkeit ewig wehren wird. In Vers 16 steht, weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven dazu, sich ein Mahlzeichen an ihre rechten Hand oder an ihre Stirn anzubringen, und niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Mahlzeichen an sich trägt, nämlich den Namen des Tieres oder seine Zahl, die Zahl seines Namens. Auch das haben wir geschrieben. Kein Rätseln mehr darüber. Es ist wirklich durch den Heiligen Geist geoffenbart worden, deutlich aus der Schrift geoffenbart worden. Es bedarf keines Menschen mehr, der noch deutet. Gott hat's geoffenbart und wir sind sehr dankbar darüber. Hier steht dann ja im letzten Vers geschrieben, hier kann sich wahre Klugheit zeigen. Viele sind klug, aber haben sie wahre Klugheit, die von Gott kommt? Das ist die Frage. Hier kann sich wahre Klugheit zeigen. Wer Verstand besitzt, hier nicht viel Intelligenz, aber göttliches Wissen und Verstand, rechne die Zahl des Tieres aus. Und jetzt kommt's. Sie ist nämlich die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Vicarius Filii. Andere haben es ausgerechnet. Und es stimmt, die Rechnung stimmt. Wir können die Gegenprobe machen. Jeder weiß, wenn gerechnet wird, kann man die Gegenprobe machen, ob es stimmt. Es stimmt alles, ganz genau. Und das Wort, das Gott uns offenbart hat, ist zuverlässig und gewiss. Nicht die Zahl irgendeines Systems, sondern eines Menschen, der ganzen Sache vorsteht. Deutlicher kann es nicht gesagt werden, aber so deutlich, wie die Heilige Schrift es sagt, so deutlich möchten wir es weitergeben. Zum Schluss liegt es mir doch auf dem Herzen, auch uns allen zu sagen, dass wir wirklich von Herzen wünschten, dass alle Menschen gläubig werden würden. Ich freue mich über keinen einzigen, der verloren geht. Im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn alle gerettet würden. Gott allein bestimmt darüber und jeder Mensch entscheidet sich für oder gegen den Herrn. Ihr wisst, es gibt eine Bewegung, die ja glauben, dass auch der Teufel selig werden soll. Und sie sagen, dass er zwei Seiten hat, nämlich eine gute und eine schlechte. Und dass einmal die schlechte gesiegt hat und dass jetzt die gute siegen wird. Und so weiter, ihr kennt ja alle diese Lehren. Nein, der Teufel war gar nicht dazu bestimmt, gerettet zu werden. Und er wird auch nicht gerettet werden. Wir müssen die Dinge sehr klar unterscheiden. Ich möchte nur noch einmal sagen, wir wünschten wirklich, dass alle Menschen selig werden könnten. Aus allen Völkern, Sprachen, aus allen Denominationen, Gemeinschaften, wo immer sie sein mögen. Denn stellt euch vor, der Mensch verlässt diese Erde und landet an dem Ort der Qual. Das ist eine Sache, die man sich nicht vorstellen kann. Diesem Gedanken darf man gar nicht nachgehen. Es ist zu viel. Einfach zu wissen, dass es nie mehr eine Möglichkeit gibt, eine neue Entscheidung zu treffen. Dass die Zeit für immer zu Ende gegangen ist und der Mensch von Gott getrennt in die Ewigkeit gegangen ist. Diesen Gedanken darf man nicht bis zu Ende denken. Wehe dem Menschen, der die Gnadenzeit versäumt hat. Er kann es nicht gut machen. Er kann es nicht gut machen. Er wird es sich nie vergeben können. Die Vorwürfe allein werden schon genügen, um die Plage, durch die man geht, hervorzurufen. Zu wissen, dass Gnadenzeit war, zu wissen, die Rettung, das Heil, alles war da und man hat es nicht angenommen und ist hinuntergefahren, ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne alles. Dafür gibt es keine Entschuldigung und kein Gutmachen. Möge Gott uns und noch vielen anderen helfen, die Gnadenzeit zu nutzen, zum Herrn zu kommen Dies ist der Tag des Heils. Dies ist die angenehme Zeit. Wer zum Herrn kommen will, komme heute zu ihm, nicht morgen, heute. Denn so steht's geschrieben. Heute, so ihr seine Stimme höret, nicht morgen, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Möge es dem lebendigen Gott gefallen, uns alle noch zum Segen für andere zu setzen, zum Sprachrohr zu machen, dass noch viele selig werden und den Herrn erleben, dass sich Golgatha in vollem Maße gelohnt haben möge und der Schmerzenslohn gesammelt werde, noch viele zum Herrn finden. Je mehr zu ihm kommen werden, umso größer wird die Freude im Himmel und auch die Freude unter uns sein. Wer gerettet ist, hat Rettersinn. Er möchte, dass auch andere hinzugeführt werden. Ihm, unserem Herrn und Gott, sei Preis und Ehre für die Belehrung seines Wortes, ja für den prophetischen Teil, für den evangelistischen Teil, für alles. Und möge der Herr Gnade schenken, dass keiner zu kurz kommt, dass hier alles ausgewogen verkündigt wird, das Heil, die Rettung, die Heilung, die Belehrung, der prophetische Teil, dass wirklich alle an allem, was Gott bereitet hat, Anteil haben könnten. Und ich glaube, das ist der Fall. Auch wenn wir über Offenbarung sprechen, über prophetisches Wort, es ist immer von Rettung, von Heil, von Gnade, immer gehören die Dinge dazu. Es gibt keine Verkündigung des Wortes, ohne dass die Menschen aufgerufen werden, ihr Leben dem Herrn zu weihen, ihm zu dienen, ihm zu folgen und auch gehorsam zu sein und sich zubereiten zu lassen auf den großen und herrlichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Er wird wiederkommen. Er wird uns in die Herrlichkeit nehmen. Wir werden in der Zeit der großen Drangsal bei ihm sein, verschont bleiben, wenn die Zorngerichte diese Erde treffen. Und danach werden wir dann mit ihm zurückkommen, um dabei zu sein, was immer geschieht, was immer er tut. Wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Amen.